Servus.
Und moin moin.
Herzlich willkommen bei Joe and Curve,
der herzoffene Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Joe and Curve, dem herzoffenen Männer-Podcast in Staffel 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast Eilert mit dem Thema, was brauchst du, um ein ganzer Mann zu sein?
Hallo auch von mir, bevor es losgeht, wie immer noch einmal unser kleiner Disclaimer und zwar für alle, die hier heute zuhören, der Hinweis, wir sind kein Ratgeber-Podcast. Das heißt, alles, was hier heute geteilt wird, das sind keine Handlungsempfehlungen von uns, sondern das sind einfach nur Erfahrungen und Erlebnisse von uns oder unseren Gästen, ja, deren persönlichen Geschichten. Aussagen und Meinungen von unseren Gästen stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Aber ja, wir behalten trotzdem so gut wie alles drin. Beleidigungen und Kraftausdrücke werden von uns nicht zensiert. Das heißt, falls du leicht gekränkt sein solltest, dann empfehlen wir dir, jetzt lieber abzuschalten. Ein Hinweis noch vorab. Unsere Gäste, die hier teilen, sind echte Menschen und machen uns ein sehr, sehr großes Geschenk, indem sie ihr Herz für uns öffnen und ihre ganz persönlichen Erfahrungen teilen. Deswegen bitte ich dich, gehe respektvoll mit dem Gehörten. Vielen Dank dafür. Okay, hallo Eilert, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo Corinne, hallo Josef, Joe and Curve. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich. Ich glaube, ich bleibe bei Corinne und Josef. Ja, ich bin Eilert, wie Josef schon gesagt hatte. Ja, vor allem bin ich Mensch. Ich weiß nicht, was ihr noch mehr hören wollt. Ja, ich bin Paar- und Sexualtherapeut, habe 3 Bücher geschrieben. Und was mich eigentlich mein ganzes Leben lang schon bewegt, sind halt tatsächlich so die Zuschreibungen, die wir in unserer Kultur den Geschlechtern entgegenbringen.
Okay. Die Podcast-Episode, der Titel heute lautet, was brauchst du, um ein ganzer Mann zu sein? Wie bist du auf diesen Titel gekommen? Oder was löst er in dir aus?
Ja, das ist ja ganz witzig. Ich glaube, so viel darf ich verraten, dass wir vor ungefähr einem Monat schon mal irgendwie uns zu einem Vorgespräch getroffen haben. Und eigentlich ist das ja so der Titel, wo ich persönlich voll die Augen rolle. Weil, ja, ich habe dann neulich nochmal so drüber nachgedacht. Was für Bilder haben wir denn vom Mannsein? So, also da haben wir irgendwie den starken Mann, der, ich sehe das manchmal einfach, also wir haben ja ganz mittlerweile erfreulicherweise ganz viele Angebote auch für Männer in der Welt. So. Und auf welcher Ebene werden wir da angesprochen? Da fällt mir so auf, wie häufig das dann doch irgendwie Klischees bedient. Also halt so die Bilder, wo da eine Gruppe von Männern so, da steht so, die Fäuste nach oben reckt und laut brüllt oder ja, vielfach auch Bilder vom Mann, der eine Frau geborgen irgendwie in den Arm hält und ihr die Führung gibt und also die, ja, im Grunde genommen halt so diese Idealvorstellung von Mann sein. So. Und wo ich tatsächlich merke, da gibt es ein Auseinanderklaffen von den Bildern, die wir von ganzem Mannsein haben und dem, was zu einem lebendigen, männlichen Menschsein halt einfach auch noch dazugehört, nämlich halt tatsächlich die Verletzlichkeit, die Momente, wo wir aus Verletzungen heraus einfach auch Teile unseres Seins im destruktiven Spektrum ausleben. Und die gehören für mich ebenso dazu, weil wenn ich die irgendwie die ganze Zeit versuche abzuspalten, dann wird es spätestens dann kritisch, wenn ich mit diesen Punkten irgendwie in Berührung komme. Ja, vielleicht soweit erstmal.
Ja, danke dir. Ja, also da resoniert auch einiges mit mir, was du da gesagt hast. Also ich habe auch oft das Gefühl, dass bei diesen ja sehr an Männer gerichteten Angeboten, dass uns da ein nicht komplettes Bild vom Mann als Bild, als komplett oder ganz verkauft wird. Und ja, dass das auch irgendwie total viele Fragen, also zumindest bei mir aufwirft, so, ne, okay, was mache ich denn jetzt irgendwie mit dem ganzen anderen Teil, der auch irgendwie da ist? So, verleugne ich den? Oder ja, also keine Ahnung, lebe ich den irgendwie aus oder kanalisiere den um in andere Gefühle? Und ich glaube, das ist so ein großes Thema, was wir wahrscheinlich gesellschaftlich
Ja.
als Männer zu tragen haben.
Ja, das
Wie ist denn, ach so, Entschuldigung.
kein Problem. Ja, das glaube ich auch. Und gleichzeitig kann ich es total verstehen, dass die Angebote erstmal halt so den Bereich bespielen, wo sich Männer vielleicht am leichtesten angesprochen fühlen. Und eigentlich wollen wir doch alle tolle Menschen sein. So, und wenn wir uns als Mann identifizieren, halt tolle Männer sein. So, völlig klar, dass das das Eingangstor ist. Aber für mich ist halt wirklich echt so die Frage, wie kriegen wir das andere mit ins Boot, und zwar auf eine wohlwollende, liebevoll zugewandte Art.
Ja, und vor allen Dingen so, also ich ja verstehe auch, dass das vielleicht als Eingangstor auch immer noch gebraucht wird, aber es wäre ja irgendwie total schön, wenn halt auch dieser andere Teil, wenn der sich mehr in unserer Gesellschaft, wenn der sichtbarer werden würde, so dass vielleicht dieses Eingangstor irgendwann auch gar nicht mehr gebraucht wird, sondern dass einfach klar ist, dass wir auch als Männer komplett sind, wenn wir halt alle Aspekte einbeziehen. Ja. Wie ist denn dieses Thema mit diesen, du hattest auch am Anfang, mit diesen Rollenbildern, die Männern und Frauen zugeschrieben werden. Wie ist denn das zu dir gekommen? Warum ist das was, was dich so beschäftigt? Gab es da Erlebnisse in deiner Vergangenheit? Wie kam es
Ja, da
dazu?
gab es viele Erlebnisse in meiner Vergangenheit, und ich glaube, das ist jetzt der Teil unseres Gespräches, wo ich einen ungefähr viertelstündigen Monolog halte. das hat bei mir wirklich, fast müsste man sagen, eigentlich hat es schon fast vor der Geburt angefangen, weil ich, soweit ich das hinterher durch therapeutisches Arbeiten und Forschen, also als ich selber in Therapie war, herausgefunden habe, hat sich meine Mutter sehnlichst ein Mädchen gewünscht, nachdem sie zwei Söhne auf die Welt gebracht hatte. Also ich habe zwei ältere Brüder, 7 und 8 Jahre älter, bin so ein Nachzügler. Insgesamt ging es meiner Mutter auch nicht so richtig gut. Sie hatte sich, glaube ich, was anderes irgendwie vom Leben erhofft, und hatte halt einen Mann, der für mich rückblickend aus nachvollziehbaren Gründen bis zum Anschlag gearbeitet hat. Der hat wirklich von früh bis spät gearbeitet. Ich habe den, kenne den praktisch nur am Schreibtisch sitzend. Und ja. Also ich glaube schon in der Zeit, als meine Mutter mit mir schwanger war, war sie im Prinzip mehr oder weniger schon in der Depression. So. Dann kam ich auf die Welt, war ein Junge. und ja, ich weiß nicht, ich bin so kurz nach der Geburt erstmal ins Krankenhaus gekommen, im Krankenhaus geblieben für 6 Wochen. Meine Mutter ist nach Hause geschickt worden, angeblich, weil ich da schon Neurodermitis hatte. Ich habe hinterher dann erfahren, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass das wahrscheinlich eher Neugeborenenakne war, die da vorgeschoben wurde. Ich vermute tatsächlich, dass meine Mutter einfach eine Wochenbettdepression hatte. Es gibt ein Bild, als ich aus dem Krankenhaus komme, da hat sie mich auf dem Schoß, und ich bin Jahrgang 68. Da war ein Foto halt noch was Besonderes. Normalerweise hätte man da gelächelt, und meine Mutter sitzt völlig apathisch und hält mich auf dem Schoß und gibt mir eine Flasche und guckt auch weder mich an noch guckt in die Kamera, sondern also echt ein krasses Bild. So. Nichtsdestotrotz hat meine Mutter mir immer gesagt, wie sehr sie sich auf mich gefreut hat und hat die Tatsache, dass ich ein Junge bin, immer so ein bisschen in die Richtung verklärt, dass meine beiden Brüder gesagt hätten, der darf nur bei uns im Zimmer mitschlafen, wenn er ein Junge wird. Also so ganz merkwürdig. Und für mich hatte das immer so eine komische Komponente, so dieses Überbetonen, wie schön es doch ist, so, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Das war so das eine. Das nächste war dann, dass meine Mutter, die nebenbei auch echt eine, also das mag ich an der Stelle auch würdigend sagen, echt eine liebevolle, zugewandte Mutter war, aber halt einfach wie wir alle mit ihren Themen. Sie hat halt einfach sehr unter dieser Ehesituation gelitten. Mit einem Mann, der halt von früh bis spät gearbeitet hat und einfach so wenig emotional und oft auch physisch wenig emotional präsent war, hat sich stark an mir festgehalten und hat mir gleichzeitig im Subtext immer vermittelt, nie ausgesprochen, aber sehr spürbar, dein Vater ist ein empathieloser, egoistischer Idiot. Das war das, was bei mir ankam und was ich auch nicht anders bestätigt bekam von meinem Vater, weil der einfach so hoffnungslos überfordert war, dass wenn er mal da war, er häufig cholerisch rumgebrüllt hat. Ich habe da mittlerweile eine sehr große Empathie für beide Seiten, weil ich mich damit sehr beschäftigt habe. Aber mich hat es dann in meinem Aufwachsen dahin gebracht, dass ich in den 80ern, als ich so meine jugendlichen Jahre kam, mich Richtung Frauenbewegung stark orientiert habe. War auch auf einem relativ politisch linksorientierten Gymnasium in Köln. Und kam da halt sehr, damals schon sehr viel halt mit den Themen der Frauenbewegung der 80er Jahre in Kontakt. Was nochmal mein negatives Männerbild, was da schon sich so anbahnte, halt nochmal verfestigt wurde. Ne? So diese Sprüche, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger und so weiter und so fort, hat bei mir dazu geführt, dass für mich klar war, so ein Mann willst du nie werden. So. Da sind wir bei dem, was ich eben von dem Ganzheitlichen sagte. Ich habe wirklich so, es gab Anteile, aber ich nicht, ne? So, auf gar keinen Fall. Ja, dann war ich aus der Schule raus, habe meine auch, also wir sind auch jetzt noch zusammen, meine Partnerin kennengelernt. Mittlerweile sind es fast 34 Jahre, die wir zusammen sind. Und was ich jetzt erzähle, das darf ich erzählen. ja, das schicke ich einfach voraus, weil in unserem Kennenlernen, meine Partnerin und ich, waren wir sehr schnell so vertraut miteinander, dass sie mir innerhalb der ersten Tage schon erzählte, dass sie mit 12 eine Vergewaltigung an einer Bushaltestelle erlebt hatte. So. Und ich natürlich so aus meinem Bedürfnis heraus so sehr zu beweisen, dass ich doch ein guter Mann bin. Hab ihr natürlich total den Raum gegeben, den sie braucht, um sich sicher zu fühlen. Das hat anfangs super geklappt. Wir haben dann miteinander, wir waren auch die Ersten füreinander, unsere Sexualität miteinander entdeckt und entfaltet. Wir hatten da wirklich drei echt lebendige, freudvoll, experimentierfreudige Jahre auch. Und dann fing das so nach und nach so ein bisschen an zu kippen. So. Und wie ich dann hinterher verstanden habe, hatte es damit zu tun, dass ich meine Identität als Mann halt sehr davon abhängig gemacht habe, dass Julika sich auf mich einlässt. Also jetzt habe ich den Namen meiner Partnerin gesagt, aber auch das ist in Ordnung, dass Julika sich auf mich einlässt. Und ja, gleichzeitig spürt ihr vielleicht schon so, da liegt dann auch eine große Bedürftigkeit und eine große Abhängigkeit dran. Ne? So. Und wenn sie sich dann halt mal für eine Phase irgendwie dann eher nicht so bereit war, mit mir in sexuelle Begegnungen zu gehen, dann hat das in mir natürlich halt ein Unbehagen ausgelöst. Und das kann ich jetzt rückblickend sagen. Es hat mich dann dazu gebracht, Ja, irgendwie so freundlich von hinten durch die Brust, weil ich bin ja kein fordernder, böser Mann, aber halt so auf so eine ganz fürsorgliche Art, freundlich von hinten durch die Brust, von vorne wieder ins Auge, manipulativ, sie unter Druck zu setzen, sie zu versuchen umzustimmen und so weiter und so fort. Ja, das hat dann halt dazu geführt, dass unser Sexleben immer weniger wurde, bis wir so nach 20 Jahren Partnerschaft, ich dann irgendwann gesagt habe, hör mal, ich habe das Gefühl, wir kommen weder einen Schritt vorwärts noch rückwärts, wollen wir nicht eine Paartherapie machen? Und dann haben wir eine Paartherapie gemacht. Ich habe in der Zeit, ja, sind so ein paar verschiedene Dinge passiert. Einmal habe ich ein Buch gelesen, was für mich so ein Schlüsselmoment war. Das war David Schnarch, Die Psychologie sexueller Leidenschaft, wo es tatsächlich sehr stark in diesem Buch darum geht, dieses Thema Abhängigkeit sich anzugucken, zu gucken, okay, wie kann ich eigenständig für meine eigenen Bedürfnisse Verantwortung übernehmen. Das war ein Punkt. Und ein anderer sehr wichtiger Punkt war für mich, dass ich damals schon im Joy Club angemeldet war. Für die, die es nicht wissen, der Joy Club ist einerseits eine Dating-Plattform für sexuelle Abenteuer oder auch sexuelle Begegnungen. Das war damals gar nicht der Grund, dass ich mich da angemeldet habe, sondern ich bin da durch Zufall reingeraten, weil ich nach Erfahrungsberichten zu einem Sextoy gesucht habe. So, und da bin ich im Forum gelandet und habe festgestellt, krass, da tauschen sich ja Menschen über ihre Sexualität aus. So. Und zwar also halt auch über so Beziehungsthemen. Ne? So, da bin ich dann halt auch irgendwie ins Schreiben gekommen und ins Austauschen. So. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich da ins offene Männerforum, da können sowohl Männer als auch Frauen lesen und schreiben, die Frage reingestellt habe an andere Männer, wie geht ihr eigentlich mit eurem Mannsein rum? Weil für mich so diese Diskrepanz zwischen ein guter Mann sein und aber halt einfach realisieren, wie viel Scheiße Männer in dieser Welt auch einfach anrichten. Nebenbei gesagt, Frauen tun das auch. So, also da sitzen wir alle in einem Boot, wir sind halt Menschen und Menschen bauen Scheiße. Ja. Aber ich habe diese Frage in den Raum gegeben und habe zu der Zeit noch so sehr aus diesem, aber doch ein guter Mann sein wollen, irgendwann mal ein leidenschaftliches Pamphlet geschrieben. Wir Männer müssten doch eigentlich vor der Weiblichkeit niederknien, wie damals Willy Brandt in Warschau, um Abbitte zu leisten. Und dann kriegte ich halt richtig deutlich Gegenwind. Ne? Also teilweise wirklich unter der Gürtellinie, dass Leute gesagt haben, dich sollte man dahin schicken, wo sie ab 39 die Juden hingeschickt haben oder ab 36. Also so richtig unter der Gürtellinie, so richtig völlig daneben. Aber es gab auch Leute, die mir wirklich scharf, aber konstruktiv Gegenwind gegeben haben. So einer, der sagte, ja, typisches Stockholm-Syndrom. Also halt sich sozusagen halt mit der Täterin identifizieren, um halt nicht selber irgendwie sein eigenes Opfererleben realisieren zu müssen. Ja, und es gab einen, der einen seiner Kommentare unter diesem Thread, der sich über ein Dreivierteljahr hinstreckte, weil ich immer wieder Impulse reingegeben habe, immer weiter gedacht habe. Der unterschrieb einen Post dann, weil er echt die Faxen dicke hatte, mit seinem Nicknamen und schrieb darunter, ehemaliger Berufssoldat, in Klammern potenzieller Mörder, Deutscher, in Klammern potenzieller Nazi, Mann potenzieller Vergewaltiger. So. Und ich glaube, ich habe diesen einen Moment gebraucht, um zu verstehen, ja, verdammt, natürlich habe ich das Potenzial, Scheiße zu bauen. Natürlich ist das Potenzial in mir. Schlimme Dinge zu denken, schlimme Dinge zu tun. So. Danach kam dann halt irgendwann auch der Reflexionsprozess halt zu merken, was ich halt einfach auch in meiner Partnerschaft gemacht habe. Denn dieses Manipulative von hinten durch die Brust ist ja auch eine Form von Übergriffigkeit und passiver Aggression. Ja. Dann, also das war für mich so ein Prozess, diese Anteile, die ich nicht haben wollte, mit reinzuholen. Ein weiterer wichtiger Schritt war, dass ich in eine Männergruppe gegangen bin. Und erstmals halt tatsächlich so weit mit Männern in Kontakt kam. Ich habe Männern nicht vertraut vorher. Und dann da in der Runde saß und dachte, krass, die sind ja von denselben Themen bewegt wie ich auch. Ganz offenbar schlägt ja in jeder männlichen Brust auch ein Herz. Also so abgespalten war ich von mir, dass ich das einfach nicht für möglich hielt, dass andere Männer doch ja, einfach vollständige Menschen sind. Richtig krass. Und das hat mich echt so in die Versöhnung mit meinem Mannsein gebracht. So. Ja, später bin ich dann da halt dann auch beruflich ins Forschen gegangen, habe eine Sexualtherapie-Ausbildung gemacht. Und dann halt, danach halt noch zwei Bücher, die sich halt wirklich mit ganzheitlichem Mann sein, nee, ganzheitlichen Mensch sein, weil ich ein Männerbuch und ein Frauenbuch gemacht habe, auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, das sollte jetzt erstmal so als Abriss das abbilden, wonach du gefragt hast.
Total, danke dir für diesen Überblick. Das ist ja auch echt eine ganze Menge. So, ich muss jetzt echt erstmal überlegen, wo setze ich denn jetzt an?
Entschuldige.
ja, aber total spannend. Also du bist quasi so dieser Thread in dem Joy Club Forum. Das war quasi so dein Beginn mit der Männerarbeit. Habe ich das richtig verstanden?
Also das war mein ganz persönlicher Beginn, danach zu forschen, was bedeutet eigentlich, und ja, eigentlich eher danach zu forschen, wie zum Henker kriege ich das hin, eine männliche Identität zu finden, in der ich mich wohlfühlen kann.
Okay. Aber so, es war so ein bisschen der Anstoß, der dann kam, so dass du dich auf den Weg gemacht hast und dann auch plötzlich irgendwie in einer Männergruppe
Ja.
warst und dich auch mit anderen Männern auseinandergesetzt hast. Ja, spannend. So, also das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber so ist es halt auch einfach so, wir alle kommen über verschiedene Wege in die Männerarbeit. Ich würde gerne noch mal,
Darf ich
ne?
fragen, was du erwartet hättest?
Keine Ahnung, also was ja irgendwie, oder was wir auch in unseren Podcasts so haben, oder bei mir war es auch so, dass ich irgendwie ein traumatisches Erlebnis hatte, oder ja, nicht nur ein traumatisches Erlebnis, aber irgendwie so ein gelebtes Trauma aus der Vergangenheit hatte und dann irgendwie gemerkt habe, ah, okay, ich muss jetzt irgendwas tun und habe mich dann auf die Suche gemacht und dann hat sich so Stück für Stück hat sich dann enthüllt, dass das was mit meinem Mannsein zu tun hat. Und dass ich wahrscheinlich auch die Antwort darauf zumindest ein Stück weit darin finde, indem ich mich mit meinem Mannsein auseinandersetze und halt auch mich mit anderen Männern auseinandersetze und ja, sei es über Sozialabgleich oder über einfach, ja, dass wir darüber reden, dass ich da für mich mein eigenes Bild von Mann sein und mein eigenes Konzept von wie will ich als Mann sein, dass ich das herausarbeiten und herausbilden kann. So, dass ich das quasi modulieren kann und dass es ja auch was Fließendes ist. Und bei mir war es nämlich tatsächlich auch so, ich war auch so, ja, in meiner Kindheit und ja, auch so bis irgendwie ins Teenageralter war ich irgendwie viel eher so mit Mädchen unterwegs und habe irgendwie Mädchenfreundschaften gehabt und ja, eigentlich so. Ja, also Männerfreundschaften, wenn dann halt eher oberflächlich. So, ne? Also ich Keine Ahnung, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Männerfreundschaft, so, und das war, glaube ich, der oberflächlichste Mackermann, den man sich vorstellen kann. Und wir sind dann halt natürlich auch irgendwie nie an irgendwelche tiefen oder emotionalen Gespräche gekommen.
Ja.
Und ja, und das finde ich jetzt einfach irgendwie einen spannenden Weg, dass ja, du über eigentlich war ein Service, den du an deiner Beziehung machen wolltest, dass du so durch Zufall dann auch über so ein unwahrscheinliches Portal wie den Joy Club zu meiner Arbeit gekommen bist. Das finde ich einfach total schön und
Ja,
spannend.
ja. Ich auf zwei Punkte eingehen. Der eine Punkt ist traumatisches Erlebnis und der andere Punkt, weil mich das gerade so angesprungen hat, was du erzählt hast, mit den oberflächlichen Männerfreundschaften so und dem Hunger danach, wirklich in Kontakt zu kommen. Diesen Hunger danach, wirklich in Kontakt zu kommen, hatte ich auch. Und tatsächlich, das, was mir begegnet ist, waren oberflächliche Männerfreundschaften, was mich natürlich in meinem negativen Männerbild nochmal bestärkt. Ne? So, das einfach, das war das eine. Und das andere, dieser Service innerhalb der Beziehung ist ja schon die Folge eines Traumas. So, nämlich tatsächlich das Trauma im Grunde genommen schon. Ja, also wenn ich es extrem formulieren will, eigentlich schon vor meiner Geburt dafür beschämt zu werden, als in einem männlichen Körper auf die Welt zu kommen. Und das ist jetzt nicht nur ein persönliches Trauma, sondern das weiß ich mittlerweile einfach auch aufgrund meiner Forschung, meiner Arbeit, das ist ein kulturelles Trauma. Also damit bin ich nicht allein, sondern da haben sehr, sehr viele Männer mit zu tun.
Wie erlebst du denn jetzt als jemand, der sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat und da vielleicht auch schon so ein bisschen erfahren und fortgeschrittener ist? Wie erlebst du den Umgang dieser Rollenzuweisung oder dieses gesellschaftliche Thema? Wie erlebst du den Umgang damit, wenn du dich mal so umschaust?
Wie erlebe ich den Umgang damit? Da müsste ich jetzt fast nochmal zu einem historischen Abriss ausholen. Ich mache den aber ganz kurz.
Wie du
Nach dem
magst.
Geschlechterkrieg, den ich in den 70er, 80ern miterlebt habe, kam Ende der 80er Jahre AIDS auf, hat auf einen Schlag sehr viel Ruhe in den Karton gebracht. Weil das Thema sexuelle Begegnungen halt plötzlich so gefährlich war, dass irgendwie alle erstmal irgendwie innegehalten haben, so nach meiner Wahrnehmung. Dann gab es ab den 90ern so erste Schritte, vielleicht bedingt durch diesen Waffenstillstand, dass sowas anfing wie eine positiv zugewandte Beschäftigung mit sich selbst. So, das war auf Männerseite. Ja, Robert Bly mit seinem Eisenhans, so vielleicht so als einer der ersten, den man, ich weiß nicht, David Data war vielleicht schon in den 70ern, 80ern, weiß ich nicht genau. So und auf Frauenseite ging das, also wer mir da als erstes begegnete, war Annie Sprinkle, die halt Pornodarstellerin war und irgendwann halt auf die Bühne gegangen ist und offensiv halt sich mit ihrer Sexualität gezeigt hat, um Frauen zu ermutigen, sich das zurückzuholen. So. Und das fand ich eigentlich eine total schöne Entwicklung, dieses zu gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich selber? Was macht mich denn eigentlich als Menschen aus? So. Dann konnte ich so ab Mitte der 2000er, also der Nullerjahre, etwas beobachten in den Medien, in den Boulevardmedien, dass immer mehr Botschaften über die angeblich unterschiedliche Sexualität von Männern und Frauen kolportiert wurden. Da hieß es dann halt so, naja, Männer brauchen ja nur 3 Minuten bis zum Orgasmus und Frauen brauchen ja ihre 40 Minuten Aufwärmzeit. Und jetzt müssen wir mal Tipps verkaufen, wie das dann doch klappen kann. So, und ich, das war was, das kannte ich aus den 80ern nicht. Also im Grunde genommen bin ich ja in meiner Jugend, wo meine Generation ihre Sexualität entfaltet hat, da ging es nie so drum, die unterschiedliche Sexualität von Männern und Frauen herauszustellen. Das fing echt für mich in den Nullerjahren an und es wurde immer mehr. So. Bis zu einem Punkt, wo ich heute sage, wir erleben fast sowas wie ein Backlash in bester Absicht, wo wir alle merken, wir sind irgendwie in einem Struggle drin. Wir hatten die Kölner Silvesterereignisse, wir hatten die MeToo-Debatte, eine Verunsicherung, wie ich sie halt aus den 70er, 80ern kannte, hat sich ja, also infolge der Kölner Silvesterereignisse und dieser MeToo-Debatte halt einfach auch nochmal hochgeschaukelt. Und die Menschen suchen nach Orientierung und die finden sie in, also was im Moment total ja en vogue ist, sind diese, ist diese Polaritätenmodell. So, wo, glaube ich, durchaus viel Potenzial drin liegt. Wenn wir den Shift hinkriegen, uns davon zu lösen, menschliche Eigenschaften nach männlich und weiblich zu verteilen. So. Und das ist im Moment für mich eigentlich so fast das Herzstück meiner Arbeit, daran zu arbeiten, wie kriegen wir das hin, diesen Shift hinzukriegen. Mir geht es nicht darum, ist mir ganz wichtig. Mir geht es nicht um Gleichmacherei. Mir geht es nicht darum zu sagen, Männer und Frauen sind doch gleich. Was wollt ihr denn? So, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Das Problem ist nur, ehrlich gesagt, ich finde für die Unterschiedlichkeit keine vernünftigen Worte. In dem Moment, wo ich anfange, Worte dafür zu suchen, merke ich, wie ich in kulturell geprägten Konzepten lande. Und ich glaube, den Shift, den wir brauchen, entschuldige, ich monologisiere gerade, aber das ist mir so wichtig. Den Shift, den wir brauchen, ist wirklich aus meiner Sicht aus dieser Mann-Frau-Polarität die Achse in eine andere Richtung zu drehen, und zwar in eine ganz wesenhafte Richtung, die Schicht, die unter dem Frau und dem Mannsein liegt, nämlich die des Säugetierseins. Ich sage es jetzt mal wirklich so krass, natürlich ist das Menschsein halt einfach eine Form von Säugetier, aber unsere Säugetier-Nervensysteme spannende Polarität zwischen ihren elementaren Grundbedürfnissen, Bindung und Autonomie. So. Und das, was wir im Moment innerhalb dieser Geschlechterpolarität versuchen zu verhandeln, ist, wenn ich da wirklich hintergucke, ganz, ganz häufig ein Bemühen darum, eine Balance in sich zu finden für den Ausgleich zwischen diesen beiden Polen, mit denen wir alle handeln müssen.
Ja, das finde ich sehr, sehr spannend mit dem Polen. Häufig hört man auch also auch gerade so in der Männerbewegung, so Yin und Yang als Begriffe, die umherfliegen, und natürlich für die Männer mit einer sehr starken Betonung auch das Yang. Und häufig wird es auch so präsentiert, wenn die Frauen ständig im Yin sind und die Männer ständig im Yang sind, dann ist die Welt in Ordnung.
Ja, und das ist es halt nicht, ne?
Glaube ich auch nicht, so, ne? Weil es ist ja tatsächlich so, wir haben ja beides in uns. Und was würdest du denn sagen, wenn du auf diese Gesellschaft blickst? Du hast gerade mal irgendwie so einen schönen Abriss gegeben, was für Stationen du da ausgemacht hast. Wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, schaust du da hoffnungsfroh entgegen und hast du das Gefühl, dass so diese Beschäftigung miteinander, dass das Früchte trägt und dass da vielleicht auch ein Diskurs zwischen den Geschlechtern angebahnt wird oder schon vielleicht auch schon stattfindet?
Ja, der findet ganz, ganz offensichtlich und definitiv findet der statt. Und ich bin auch, selbst wenn ich, also gerade auf Facebook passiert es mir oft, dass ich manchmal einfach auch Post schreibe, wo ich sage, ey, ich raufe mir gerade wieder die Haare über die Geschlechterbilder, die hier einfach reproduziert werden. Hatte da gerade neulich irgendwie mal gehört, dass ein Mann fragte, kann es nicht sein, dass wir Männer darum so wenig fühlen, weil wir in den Urgesellschaften ja dafür zuständig waren, die Sippe zu schützen und jagen zu gehen und da halt keine Angst fühlen durften? Wo ich halt wirklich so innerlich denke, stopp, stopp, stopp. Zwei fette Fragezeichen. Die erste, wer sagt, dass Männer wenig fühlen? So, wo kommen solche Bilder über unsere Urgesellschaften her? So, da müssen wir echt hingucken, weil das, was wir unheimlich häufig für Urgesellschaft heißen, ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Fred-Feuerstein-Bild, was wir uns von damals machen. So, und das machen wir einfach aus dem Grund, weil wir in unserer Kultur leben und aus unserem Erfahrungshorizont heraus ein Bild davon bilden, wie es damals gewesen sein könnte. So, das muss uns bewusst sein. Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich nehme es total wahr, dass also wir haben ja Gott sei Dank inzwischen immer mehr Männerkreise, wir haben Frauenkreise und die machen echt gute und wichtige Arbeit. So definitiv. Gleichzeitig sehe ich eine Gefahr darin, wenn wir die Brücke nicht schlagen. Und das kann ich dir sehr anschaulich machen, als ich an diesem Männerbuch dran war, wo ich 16 Männer halt ganzheitlich interviewt habe, nachdem sie vorher zu einem Nacktfotoshooting waren und wir über meine und seine Nacktbilder gesprochen hatten und so weiter und so fort. Ich habe in den Interviews mit diesen Männern so viel erlebtes Leid durch Frauen gehört. Und ich war halt ständig mit Männern in Kontakt, dass ich irgendwann mal nach Hause kam. Ich sehe meine wirklich geliebte Frau und meine wirklich geliebte Tochter am Esstisch sitzen und war aber halt so in dieser Allianz mit den Männern, dass ich mich einen kurzen Moment schütteln musste, weil ich da erstmal zwei Frauen sah, also halt zwei Angehörige der feindlichen Gruppe. So, was ich damit sagen will, die Gefahr, dass wir kippen aus, ja, wir holen uns gegenseitig Rückhalt, in so eine Schmerzallianz zu kommen, dass wir uns gegen die andere Seite verbünden, die sehe ich durchaus. So. Und da an der Stelle habe ich halt auch echt einen kritischen Blick auf darauf, wie sich diese Mann-Frau-Polaritätsbewegung entwickelt. Weil sich hinter so einem schönen Aufteilen dieser Dinge halt wirklich so eine Schmerzallianz kaschieren lässt. So. Wo wir dann halt letztlich doch nur wieder daran landen, dass wir versuchen, einander zu manipulieren. Und das kann es nicht sein. Und darum finde ich es enorm wichtig, dass wir die Männer- und die Frauenkreise haben und dass wir aber gleichzeitig auch wieder dahin kommen, gemeinsame Räume zu erschaffen. So, weil das, was, und das mache ich ja. Also ich bin mit einer Online-Gruppe zusammen mit einem anderen Mann und zwei Frauen dabei und wir sind da auch gerade dabei, Seminare anzubieten und so weiter und so fort. Und da erlebe ich das ja, wie es in der Begegnung dann einfach dazu kommt, dass wir uns alle ineinander wiedererkennen. Und da spielt Geschlecht nicht mehr so eine große Rolle. So.
Wie sieht es denn aus, wenn wir, ich sag mal, über das Thema Filme, Serien, Hollywood und Co. sprechen? Also da kommt ja auch, zumindest was ich so beobachte, immer mehr dieses Gender Diversity Thema auf oder eben auch das Thema Homosexualität darf einziehen in die Serien. Wie siehst du das unter dem Stern? Ja, lass uns mehr auf das Wesen schauen, auf das Säugetier schauen, lass uns Räume aufmachen. Ist das die Lösung, dass nicht Geschlechtsbereich, aber jeder Genderbereich seine eigene Serie bekommt? Verstehst du, was ich meine?
Dass jeder Genderbereich seine eigene Serie bekommt. Also auch, ich sag mal, ich sehe genauso wie bei dem, was ich eben gesagt habe, eine Menge Potenzial und aber halt auch die Gefahr, dass es kippt. So, was ich echt bescheuert fände, und ich habe ein paar Schauspieler in meinem Bekanntenkreis, wenn dann, warte mal, was war denn das für ein Stück? Warten auf Godot, wenn das abgesetzt wird, weil dann nur Männer Rollen vergeben sind. Gottfried Benn hat das festgelegt, dass die Rollen mit Männern besetzt werden müssen. So, also es gibt da sozusagen halt ein künstlerisches Framing. Wenn das dazu führt, dass Warten auf Godot nicht mehr gespielt werden darf, dann läuft da was falsch.
Das ist ja die ähnliche Diskussion wie das Thema Winnetou, oder?
Ja.
Also, wofür muss man solche Dinge zerstören, die doch irgendwo einen kulturellen Anteil haben? Bloß weil man jetzt überkorrekt, ja, Dinge im Nachhinein verändern muss, die möglicherweise schiefgelaufen sind oder zur damaligen Zeit eigentlich korrekt gelaufen sind, vielleicht. Also, wieso muss man das sowas umwerfen? Und wie
Also
stehst du auch zu dem Thema, sorry, wie stehst du auch zu dem Thema, ja, Hollywood und die überwiegende Anzahl der Filme ist ja doch nur in diesem, der harte, starke Mann, der nichts fühlt, in Anführungszeichen, der Hero ist. So.
genau, das passt aber zu dem, was ich noch sagen wollte. Da war jetzt noch ein anderer Aspekt. Ach so, das mit der Winnetou-Debatte nur als Anmerkung, das ist medial auch enorm hochgekocht worden. Ne? Also das ist echt so ein Ding, das war am Ende des Tages gar nicht so heiß, wie es medial hochgekocht wurde. Also ist mir an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. Ansonsten, also dass nur noch Schwule Schwule spielen dürfen, nur noch Dicke Dicke spielen dürfen, um Gottes Willen, das kann es echt nicht sein. Das kann es echt nicht sein. So, und um jetzt auf deine Frage einzugehen, und da sehe ich tatsächlich Potenzial, und da komme ich jetzt mal auf James Bond zu sprechen. Ich liebe Daniel Craig als James Bond. Weil das der erste James Bond ist, der, nachdem er auf dem Flughafen im Schleudergang mit einem brennenden Tanklaster irgendwie im Hangar zu stehen kommt, blutig ist, zerzauste Frisur hat und sichtbar gestresst ist. Oh. Und da kommen mir vor, berührt sein die Tränen, wenn ich das nur erzähle, weil ich das so wunderbar gelungen finde. Natürlich ist James Bond immer noch James Bond, aber Daniel Craig verkörpert eine James Bond-Figur, die so viele verletzliche Anteile sichtbar und spürbar macht, dass ich denke, davon brauchen wir echt mehr.
Ja, das finde ich auch. Ich habe tatsächlich zwei Fragen. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf dieser Hollywood- und Filmschiene bleiben. Und ja, auch da so ein bisschen mal auf unsere eigene Verantwortung schauen, die wir da halt haben, die halt ja bewirkt, dass die alten Rollenbilder so langsam verschwinden, weil ich muss halt irgendwie sagen, so ich finde halt natürlich auch Actionfilme geil und gucke mir das halt auch gerne an, wie da Helden sind und ja, und in mir geht dann auch sowas ab, so, oh, ich wäre gerne so wie die. Und ich glaube, das ist irgendwas total Verständliches, weil das irgendwas ist, was wir, womit wir aufgewachsen sind. So, ne, so dieses Bild als richtiger, ganzer Mann bist du heldenhaft und tugendhaft und mutig und opferst dich auf und hast am besten auch noch ganz viel Geld und bist der Football-Captain und so weiter und so fort. Und ja, so in mir gibt es halt auch irgendwie diesen Anteil, der sich das gerne anguckt. So, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen sowas, dass das vielleicht, also ich glaube, so dieses wie drücke ich das jetzt aus? Ich glaube, dass so, also mir ist mal aufgefallen, ich hab so die Idee, keine Ahnung, ob das irgendwie fundiert ist oder nicht, aber mir ist mal irgendwie so aufgefallen, dass, glaube ich, so alle männlichen und weiblichen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass die irgendwas mit irgendwie so, dass sie was mit Sex zu tun haben. So, ne? Das ist halt so dieses, dass eine Frau schön und am besten möglichst leise und sanft und zärtlich ist. So, das ist ja eine sehr, sehr männliche Erwartung, die wir an Frauen haben. So, das ist halt einfach, ja, so, das kommt von uns. So, und bei den Frauen ist es tendenziell, und das würde ich auch gerne nochmal betonen, dass wir, wenn wir über sowas Allgemeines sprechen, dass wir da halt auch in Tendenzen sprechen müssen und dass wir da nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren können. Aber viele Männer erleben, glaube ich, von Seiten von Frauen die Erwartungshaltung, sie müssen stark, mutig, erfolgreich sein und so, das hatten wir mal in einer anderen Podcast-Folge, wenn der Einbrecher kommt, so, dann geht der Mann runter mit dem Baseballschläger und kümmert sich darum. Ne? Ja. So, ne? Und so, das,
Habe ich gehört,
ja, ist,
ja.
glaube ich, so eine Botschaft, die stark aus diesem, ja, Frauenverlangen kommt. So. Und, aber diejenigen, die das durchsetzen, ich glaube auch auf beiden Seiten der Geschlechtern, sind tatsächlich bei den Frauen eher die Frauen und bei den Männern eher die Männer. So, ne? Also das sind dann so die Fußballtrainer, die dann sagen, hier, Indianer kennt keinen Schmerz, oder die Väter und so weiter und so fort. Und ja, so die Essstörungen, so bei den Frauen. So, die kriegen sie auch eher von den Müttern oder von den Frauen in den Instagram-Profilen eingeredet. Und ja, das ist so eine Beobachtung, die ich da mal gemacht habe. Und ja, und deswegen wollte ich da mal so ein bisschen auf diese Verantwortung, die wir als Männer, also wir sind ja jetzt ein Männer-Podcast und deswegen klammere ich jetzt mal die Frauen und ihre Verantwortung aus. So, aber dass wir halt, wenn wir für uns und unser Mannsein was verändern wollen, dass wir da auch einfach mal dafür sorgen müssen, dass unsere Kinder und unser Nachwuchs, dass die halt auch ein Bild von einem ganzheitlicheren Mann auch mal zu sehen bekommen und nicht halt einfach nur den Muskelprotz hier, Bruce Willis, der sich aus dem brennenden Autowrack rausrettet oder keine Ahnung, Leonardo DiCaprio, der da großzügig irgendwie das schwimmende Brett da für die Frau freigibt und sich dann in die Tiefen stürzt und so weiter und so fort. Und ja, soll, keine Ahnung, mal ein kleines Plädoyer von mir. Vielleicht habt ihr da auch noch was zu sagen.
Ein Plädoyer für, bring es mal einen Ansatz auf den Punkt.
Naja, dass wir uns als Männer zeigen, und zwar ganzheitlich und nicht nur die heldenhaften und auch schön polierten Seiten, sondern halt, dass es halt auch normal wird, dass man Männer auch mal sehen kann, wie sie wie sie weinen oder so. Oder ich weiß nicht, letztens, oder das ist schon ein bisschen her, so, da sind Katharina und ich, wir sind mal Zug
Ja.
gefahren und ich habe mich so ein bisschen so in sie reingekuschelt und sie hat mir so ein bisschen die Stirn gestreichelt, so in dem Sitz. Und ich habe es irgendwie gar nicht gemerkt, so, und plötzlich hat Katharina mir sie ins Ohr geflüstert. Irgendwie die ganzen Leute gucken uns an. So, ne? Weil halt das eigentlich so das gesellschaftliche Bild, das wir alle gewöhnt sind, ist, dass der Mann hinten sitzt und der Frau die Schläfe streichelt. Und ja, und ich denke halt auch, dass viele, viele Männer in unserer Gesellschaft, so, das ist jetzt irgendwie
Ja.
eine persönliche Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe das jetzt, kann das jetzt nicht mit Fakten untermauern, dass die ja irgendwie sehr häufig sowas wie Zärtlichkeit vermissen und das dann halt irgendwie vielleicht in andere destruktive Gefühle und Emotionen kanalisieren und rausleiten.
Da möchte ich ganz kurz was einwerfen an unsere Zuhörer. Probiert es doch einfach mal aus. Habt ihr eine Partnerin, setzt euch in den Zug, wo auch immer. Vielleicht ein Ticken in die Öffentlichkeit oder es muss ja gar nicht mal in der Öffentlichkeit sein. Probiert es mal. Also ich kann auch nur Corwin beipflichten. Es tut so gut, einfach mal loszulassen und mal nicht seinen scheinbaren gesellschaftlich verpflichteten Mann zu stehen, sondern einfach mal du selbst zu sein. Nur so viel an der
Oh,
Stelle.
ihr habt mir jetzt gerade so viel Futter
Denn los.
gegeben.
Du kannst auch wieder im
Oh,
Monolog gehen, also feel free.
wo fange ich da an? Corinne, du sagtest eben, wird natürlich durch Hollywood irgendwie auch verstärkt und ins Feld gebracht und auch durch unser Verhalten, dass wir im Zug halt eher unsere Freundin irgendwie im Arm halten als umgekehrt. Ich finde das super übrigens, dass ihr zwei das einfach macht. Und das ist das Beste, was wir dieser Gesellschaft geben können, dass wir uns ganzheitlich zeigen und eben halt auch mal schwach zeigen. So. Du sagtest eben, als du davon sprachst, es geht ja immer um Sex. So. Und das ist so einer der Punkte, wo ich wirklich sagen würde, ist das so? Fragezeichen. So. Stimmt das wirklich? Weil ich glaube das nicht, dass es wirklich um Sex geht. So. Warte mal, wo fange ich denn da jetzt an? Da tauchte, du hast noch was gesagt, so, es gibt dieses Frauenverlangen, dass Männer immer die Starken sind. So, auch da setze ich ein Fragezeichen hinter und sage, ist das so? Weil, wenn du anfängst, dich wirklich mal mit, was du wahrscheinlich sogar auch selber bestätigen kannst, wenn du dich wirklich mal irgendwie mit Frauen drüber unterhältst. Also ich höre das ziemlich oft so. Ich würde mir wünschen, dass mein Mann einfach mal weint, einfach mal seine Schwäche zeigt. Ich würde mir das wünschen, so durchaus. Und ich erlebe auch durchaus Frauen, die sagen so, Leute, ich kann mich selber wehren, so, und ich kann sogar auch für dich einstehen. Und ich erinnere mich an eine Szene, als es mir mal richtig dreckig ging, weil ich ja, ich hatte ja damals stark Neurodermitis. Ich hatte wunde Handgelenke, in die sich auch noch eine Infektion gesetzt hatte. Das ist ein sehr stark innerviertes Gewebe. Das hat scheiße wehgetan. Und ich saß in der U-Bahn mit zwei Verbänden um die Handgelenke und mir ging es dreckig. Judika saß neben mir und uns gegenüber saß irgendwie so ein Typ mit Zeitung, Alkoholfahne und guckte so über die Zeitung, guckte mich an, also so wirklich geringschätzig. So. Und weil ich einfach so schon in meinem Schmerz war, war ich ja wahrscheinlich an der Stelle dann auch ein bisschen gereizt und habe einfach gefragt, so, was guckst du so? Das hat für ihn den Ausschlag gegeben, seine Zeitung wegzulegen und auf mich loszugehen. So. Und ich bin super dankbar, dass Judika da dazwischen gegangen ist und gesagt hat, stopp, mich genommen hat und mit mir an der nächsten Station ausgestiegen ist. So. wo ich denke, hey, diese Frau hat so viel Potenzial, wenn es sein muss, in die Bresche zu springen, für das, was ihr wichtig ist, einzustehen. Übrigens ein Potenzial, was ich, als ich das Frauenbuch gemacht habe, bei allen Frauen gesehen habe, die Mütter sind. So, und das haben ja auch die Männer im Männerbuch über ihre Mütter erzählt. Wenn es dummerweise immer nur dann, wenn es nicht darum geht, sich selbst zu schützen, weil da haben wir das kulturell Frauen abtrainiert, aber als Mütter sind alle Frauen die totalen Löwinnen. So. Also nur einfach, um das mal spürbar und sichtbar zu machen. So, ich frage mich, worum geht es wirklich? Geht es wirklich immer nur um Sex? Ich glaube das nicht. So, ein anderer Aspekt, der mir wichtig war, weil ich so manchmal die Forderung auch höre, ja, wir sollten am besten gar keine Actionfilme mehr drehen, wir sollten viel mehr Männer in der Küche zeigen und so weiter. Ja, wir sollten viel mehr Männer in der Küche zeigen, die dürfen aber gleichzeitig auch gerne wie Bruce Willis sich aus dem Auto rollen. Und mir kommen dazu Gedanken, was für ein Bedürfnis steht dahinter. Und da komme ich an Situationen in meiner Kindheit, wo ich gespielt habe und dann lief da so eine Ameise rum und ich habe da drauf gespuckt und habe zugeguckt, wie die arme Ameise sich da rauskrabbelt, um wieder drauf zu spucken. Also eigentlich völlig sadistisch. So. Aber mir hat es ein wahnsinniges Gefühl von Macht gegeben. So, warum hat es mir das Gefühl, also warum hatte ich das Bedürfnis danach, weil ich mich in anderen Bereichen wahrscheinlich sehr, sehr ohnmächtig gefühlt habe. Das zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, bringt uns auch in Kontakt mit unserer Verletzlichkeit. So. Und ich glaube, darum mag ich Daniel Craig als Bond gerne, weil wir in Kontakt kommen mit dieser Verletzlichkeit. So. Und wenn wir die mehrere Filme von ihm sehen, dann halt auch merken, so, hey, der Mann trägt immer noch den Schmerz seiner großen Liebe durch alle vier Filme doch. Und die treibt ihn auch immer noch irgendwie dazu an. So, also nicht, dass ich dann die Aggression glorifizieren will, aber dass wir dahin kommen, den Zusammenhang von Verletzlichkeit, die wir alle haben, weil wir einfach erstmal als kleine, hilflose Wesen auf die Welt kommen, mit der Aggression, die sich in irgendeine Richtung entwickelt und wenn wir halt nicht aufpassen, in eine destruktive Richtung, die aber von der Sache her einfach eigentlich nur den Sinn hat, uns zu beschützen. Und die wir lieben. So. Und auch da gibt es nicht so einen Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist eine Frage von Nervensystemen.
Absolute Zustimmung an der Stelle. Und ja, also tatsächlich, um auch nochmal irgendwie drauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Also ich will auch auf keinen Fall, dass das jetzt irgendwie statt dem einen einseitigen Bild jetzt ein neues einseitiges Bild von Männern gezeigt wird, sondern tatsächlich, ja, es wäre einfach schön, wenn das komplette Bild gezeigt wird. So, ne? Und also eigentlich mir ist es am liebsten so vielseitig und so bunt wie möglich. So, und dass Spielraum da ist, dass auch jeder seine Männlichkeit so definieren kann, ja, wie es sich gut und gesund für einen selbst anfühlt. Und
Wer steht schon auf einfarbige Blumenwiesen?
ja, genau. Ja, und du hattest vorhin auch irgendwie was gesagt von wegen, sag mal, das mit dem Sex, was du meinst, dass es immer um Sex geht. Vielleicht hast du recht, vielleicht geht es nicht unbedingt immer um Sex, aber ich glaube schon, dass es da irgendwie eine Abhängigkeit zwischen Mann und Frau, irgendwie auch eine komische Co-Abhängigkeit gibt, die uns dazu führt, dass unser Verhalten gegenüber häufig nicht authentisch ist und irgendwie ein bisschen schräg ist. Und dass da halt auch einfach diese Schmerzen, die auf beiden Seiten sind, dass die halt komisch aufeinandertreffen. So. Und ja, und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass wir halt, wenn wir halt so allgemein sprechen, dass wir auch auf jeden Fall unbedingt in Tendenzen sprechen müssen. Ich würde niemals behaupten, dass Frauen generell von Männern erwarten, dass sie immer stark und furchtlos sind. So, ich habe einfach nur gesagt, das ist irgendwie ein gesellschaftliches Bild, was sehr dominant ist und ja, was wahrscheinlich von den Frauen an die Männer gerichtet wird, so wie halt dieses hübsch, sexy und Schnauze halten, dass das was ist, was die Männer an die Frauen richten. Und
Und
ich glaube, wa?
wie du richtigerweise sagst, entschuldige, dass ich unterbreche,
Kein Problem.
auch auf Frauen an Frauen und Männer an Männer.
Ja,
Also,
genau, ja.
ja.
Und da ist mir halt auch so ein bisschen nochmal aufgefallen, dass das vielleicht auch irgendwas ist, was halt auch so in dem Diskurs, was wir wahrscheinlich besser machen könnten, wenn wir halt darüber reden, egal jetzt, ob es jetzt irgendwie mit Frauen oder mit Männern ist, dass wir halt einfach da diese Klarheit besser halten können, so dass wir halt irgendwie sagen, so okay, das ist jetzt halt vielleicht irgendwie eine Tendenz, die wir beobachten. Und so, das ist jetzt aber eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Weil so häufig stelle ich auch fest, dass wenn man dann gerade irgendwie in so einem Gespräch ist, so, keine Ahnung, Mann und Frau, sprechen darüber und dann kommt das eine so ein bisschen wie der Vorwurf an, so nach dem Motto, ja, von wegen irgendwie alle Frauen denken das ja gar nicht und so weiter und so fort und meine beste Freundin und ich und wir denken das halt nicht. Und dass man dann irgendwie ganz schnell irgendwie in der eigenen Bubble unterwegs ist und so, das aber eigentlich gar nicht das ist, was gemeint ist, sondern das halt, ja, das halt einmal diese zwei unterschiedlichen Pole gibt. Und wenn man halt irgendwie sagt, okay, es gibt halt irgendwie noch eine Tendenz, die vielleicht nicht so gesund ist, dass das nicht heißt, dass das irgendwie komplette Potenzial irgendwie dem anderen abgesprochen wird. Und dass das auch nicht Besserung in Sicht ist. Ich finde, das finde ich halt auch wirklich sehr, sehr schön. Und das wird auch, finde ich, sehr, sehr häufig bei solchen Gesprächen übersehen, dass es, ja, also es gibt auch noch sehr viel schmerzbelastete Diskurse zwischen Männer- und Frauenbewegungen.
Total.
Und es gibt aber auch tatsächlich wunderschöne Beispiele, wo es auch immer offensichtlicher wird, dass man auch irgendwie hinschauen kann und auch mal irgendwie guckt, so, ah, okay, was geht denn bei den anderen ab? Und das finde ich ist halt das Wichtige, dass wir halt einfach schauen, okay, nicht nur, was ist mein Schmerz, sondern halt, was ist denn vielleicht auch der Schmerz des anderen? Und ja, vielleicht bedingt sich das ja auch. So, ne? Vielleicht ist da ja das, was ich meinte, so dieses co-abhängige Wechselspiel, wenn wir das vielleicht einfach auflösen, vielleicht führt das dann ja mehr dazu, dass wir am Ende keine Schmerzen mehr haben, als dass wir irgendwie so lange diskutieren, bis wir den letztendlich endgültigen Schuldigen gefunden haben und ihn hinreichend abgestraft haben. So, und ja, keine Ahnung, das war jetzt nochmal so mein Input.
Ja, das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, was du da. Mir fällt zwar jetzt noch eine exemplarische Anekdote ein, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt noch erzählen will.
Komm, dann machen wir die noch und dann machen wir Schluss.
Bevor ich die erzähle, mag ich einfach nur recht geben, einfach an der Stelle. Und ich notiere mir kurz das, was ich dazu sagen möchte. Gut, das müsst ihr dann selber irgendwie klammern. Freundlich an den Mund hauen, dass ich das gleich noch sage. Die Anekdote, die man dazu kommt, ihr habt Bestimmt schon mal von diesem Polaritätenmodell also aus der tantrischen Lehre mit Pluspol und des Mannes und Pluspol der Frau gehört. Ne? So, der Pluspol des Mannes liege im Penis, im Lingam, bei der Frau liege der im Herz, Herr Bereich. So. Und ja, wenn Frau und Mann sich in so einer tantrischen Übung voneinander setzen und in so einen Atemkreislauf gehen, dann sollte der Mann halt so in den Brustraum rein und den Beckenraum ausatmen und die Frau im Beckenraum rein und den Herzraum ausatmen und so weiter und so fort. Ich habe mich mal mit einer Frau darüber unterhalten. So, ich hatte da das Männerbuch schon gemacht. So, die erzählte davon und fand das doch sehr hilfreich als Orientierung, wie Männer und Frauen halt so sind. Und ich habe gesagt, also ich komme nicht wirklich gut damit klar. Ich habe diese tantrische Übung auch mal gemacht, habe einer Frau gegenüber gesessen und ich habe gemerkt, jetzt gerade in dieser Situation, in anderen Situationen kann es anders sein, jetzt gerade in dieser Situation war mein Impuls eher, übers Becken einzuatmen und nach oben rauszuatmen. So. Also bei mir ist es jedenfalls nicht immer gleich. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So. Und dann meinte sie, na ja, aber so im Großen und Ganzen. Und das mit den Minuspolen, das beschreibt ja auch, wo wir kulturell verletzt sind. So. Und wir müssen uns ja gar nicht drüber streiten, dass Frauen in unserer Kultur sexuell verletzt worden sind. So. Und da habe ich eingegangen und habe gesagt, weißt du, nach den 16 Interviews, die ich für das Männerbuch gemacht habe, kann ich dir sagen, ich habe so viel über Verletzungen im Genitalbereich, Stichwort, Vorhautverengung, unsensibler Umgang damit, gerissene Frenulum und unsensibler Umgang der Partnerin in der Situation, wo ihr Partner mit dem blutenden Penis dasteht und so weiter und so fort. Wir haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, wie sehr Männer im Genitalbereich verletzt worden sind. So, und jetzt frage ich dich als Frau, bist du in deinem Herzbereich noch nie verletzt worden? Ja, doch, natürlich. So, und da stelle ich dann halt die Frage, was haben wir dann von diesem Bild? So, und darum ist es mir so wichtig, und das jetzt knüpfe ich damit an das, was du sagtest eben, Corwin. Darum ist es mir so wichtig, dass wir all das, was wir über Mannsein und Frausein beobachten, als das nehmen, was es ist, eine Beobachtung. Aber wir ziehen halt häufig so sehr Rückschlüsse darauf, wie es tatsächlich ist. Und es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen das, was wir beobachten können, zwischen Phänomenologie und der Ursache für eine Phänomenologie. Und wenn wir das in einen Topf werfen, landen wir einfach in einem Feld, was Tür und Toren öffnet dafür, dass wir uns weiterhin gegenseitig wehtun. Und darum ist wirklich wirklich, also ich meine die von ganzem Herzen als freundliche Ermutigung überall, wo wir selber aussprechen oder hören, ja, Männer sind so und Frauen sind so. Lasst uns da mit freundlich neugierigem Interesse das Fragezeichen hintersetzen und sagen, ist das wirklich so? So. Und was könnte die Ursache dafür sein, für das, was wir da beobachten? Könnte die Ursache dafür, dass Männer zum Beispiel halt so häufig in der Starke gehen, möglicherweise was damit zu tun haben, dass kleine Jungs nicht weinen dürfen? So, dass wir, könnte das möglicherweise daran liegen, dass Frauen so sehr ins weiche Weibliche gehen, weil wir eben schon als kleinen Mädchen, übrigens wird auch Mädchen untersagt, dass sie nicht weinen dürfen, ne? So, das fällt dabei völlig runter. Aber dass Mädchen nicht wütend werden dürfen. So. Und das sind die Dinge, wo ich meine, also das ist wirklich so für mich zum Grundprinzip geworden, wenn ich irgendwo eine Aussage über Männer, über Frauen höre, dass ich mich selber, auch wenn ich selber sowas äußere und es mir bewusst wird, mich auf den Prüfstand stelle und sage, ist das wirklich so? Und es gibt so ein paar Nagelproben, die dafür hilfreich sind. Das ist halt zum Beispiel so ein Satz mal mit vertauschten Rollen zu lesen. So. Und dann einfach mal in sich reinzuspüren, hat er so vielleicht auch eine Stimmigkeit? Oder triggert er mich sogar ganz krass. Dann ist es vielleicht sogar besonders gut, da mal hinzukommen. Ich glaube, wir müssen in freudvoll neugieriges Feld des Forschens darüber kommen, was denn eigentlich Mann sein und Frau sein wirklich bedeutet.
Vielen Dank. Das waren jetzt mal wirklich sehr, sehr gute Schlussworte und ja, tatsächlich auch ein paar super gute Handlungsempfehlungen und Tipps. Vielen Dank für dein Gespräch. Das hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht und ja, keine Ahnung, es war ein sehr, sehr großes Geschenk. Falls jetzt einer unserer Zuhörer oder vielleicht auch Zuhörerinnen, falls die Lust haben, dich mal anzuschreiben oder irgendwie den Diskurs mit dir fortzuführen, dürfen wir deine E-Mail-Adresse in die Shownotes packen?
Ja, na klar, dürft ihr.
Super, vielen, vielen Dank.
Ja.
Dann, ja, dann bleibt mir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer nochmals vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Und ja, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch an euch da draußen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann ja, lasst gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts für uns da. Ansonsten schreibt auch gerne eine Mail und gebt uns Feedback und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Ja, lasst mich noch kurz mich bei euch bedanken dafür, dass ihr mir den Raum gegeben habt, dafür, dass ihr auch von euch geteilt habt. Ich hab das immer, finde das immer sehr schön, in Austausch zu gehen. Und danke dafür, dass ihr diesen Podcast macht. Ich habe, glaube ich, von der ersten Staffel alle Folgen gehört. Und es ist so wertvoll, dass ihr das in die Welt bringt. Danke
Vielen,
euch.
vielen Dank, lieber Reinhard. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass du jetzt
Vielen
Teil
Dank für
davon
deine
bist.
Wertschätzung. Übrigens, Notiz bzw. Fun Fact, wie auch immer, Eilert hat uns kennengelernt oder uns initiativ angeschrieben aufgrund dessen, dass er auf der Mannsein-Konferenz war 2022. Also wenn du dich angesprochen fühlst, Mann, komm auf die Mannsein 2023. Es ist das 10-jährige Jubiläum. Komm vorbei, es wird eine richtig geile Party.
Unbedingt. Und es geht, soweit ich das mitbekommen habe, um das Thema Sexualität in allen Facetten.
Geil.
Geil.
In
diesem Sinne, schaltet auch nächste Woche wieder ein, einfach um ein Outro noch ranzuhauen. Fühlt sich irgendwie jetzt stimmig an, da nochmal den Bogen zu kriegen. Genau, bleibt dran, Staffel 2, es geht weiter. Bleibt wach, Männer. Aho.